D-Radio Wissen. Update.
Das sieht von
unserem Es betrifft Ort. Uns alle hier in den Niederlanden.
Ihr Menschen, die ihr Werk wählt.
Man verliert seine Geliebten.
Für die Menschen, die fühlen sich amputiert.
Die Zurückgebliebenen sind wie amputiert. Sie können nie wieder am Flughafen auf ihre Liebsten warten.
Trauertag in den Niederlanden. Autos, Fahrräder, Fußgänger, ja sogar die Windmühlen standen still heute Nachmittag, als die ersten Leichen aus der Ostukraine am Flughafen von Eindhoven ankamen. Im ganzen Land wurden die Glocken geläutet. Und die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter. 6 Tage nach dem Abschuss der MH17 sind heute ganz in der Nähe des Unglücksortes 2 Militärmaschinen der ukrainischen Regierung abgeschossen worden. Unser Topthema im Update. Ich bin Nicola Reik.
Update.
Nicht alle Angehörigen werden ihre Toten begraben können. Bisher wurden nur etwa 2/3 der verunglückten Passagiere der MH17 gefunden. Bis alle geborgenen Leichen von der Absturzstelle per Bahn nach Charkow und dann weiter in die Niederlande gebracht worden sind, wird es mehrere Tage dauern, erklärte der niederländische Premier Mark Rutte.
Het fasegewijs overbrengen van slachtoffers naar Nederland gaat door totdat alle
Es erfolgen mehrere Transportflüge, so lange bis alle Toten aus dem Zug in den Niederlanden angekommen sind. Wir brauchen mehrere Flüge, weil erst in Kharkiv alles Nötige vorbereitet werden muss, aber auch weil danach so schnell wie möglich die Identifizierung in den Niederlanden erfolgen kann.
Um dafür zu sorgen, dass so schnell wie möglich in Nederland vervolgens die Identifikation kann plaatsfinden.
Inzwischen gilt als sicher, dass die Maschine der Malaysia Airlines vom Himmel geschossen wurde. Die USA glauben, dass das die Separatisten waren, die eigentlich ein Militärflugzeug der ukrainischen Armee treffen wollten. In der Ukraine hat der Schock über den Abschuss dieses Verkehrsflugzeugs nicht etwa dafür gesorgt, dass die Konfliktparteien zur Vernunft kommen. Ganz im Gegenteil. Die Regierung in Kiew hat beschlossen, Männer aus der Zivilbevölkerung zwangsweise zum Kampfdienst einzuziehen. Und ganz in der Nähe der abgeschossenen Boeing wurden heute 2 ukrainische Kampfjets von Abwehrraketen getroffen. Einzelheiten von Markus Sambale.
Es ist unklar, ob der Abschuss in der Zone stattfand, in der internationalen Experten eigentlich Sicherheit gewährt werden soll, damit sie den Boeing-Absturz untersuchen können. Die Piloten der Kampfjets vom Typ Su-25 konnten sich offenbar mit ihren Schleudersitzen retten, landeten aber im Rebellengebiet. Ihr Schicksal sei unklar, hieß es aus Kiew. Die Separatisten hatten in den vergangenen Wochen mehrfach erklärt, Kampfjets der ukrainischen Armee mit tragbaren Raketenwerfern abgeschossen zu haben. Damit können nur relativ niedrig fliegende Maschinen getroffen werden, nicht aber etwa Passagiermaschinen in Reiseflughöhe.
Die Regierung in Kiew beschuldigt Russland und behauptet, die Kampfflugzeuge seien von russischem Gebiet aus getroffen worden. Und die Europäische Union überlegt immer noch, wie sie Russland dazu bewegen kann, sich für eine Entspannung in der Ukraine einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Separatisten die Ermittlungen am Ort der Flugzeugkatastrophe nicht weiter behindern. Ein Waffenembargo wird diskutiert, aber das wollen zum Beispiel Frankreich und Großbritannien nicht, die beide gute Waffengeschäfte mit Moskau machen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Überführung der ersten Todesopfer der Flugzeugkatastrophe über der Ostukraine ist auch ein Thema im Netz. Bei Facebook versetzt sich Friedrich Schneider in die Lage der Angehörigen. Der Gedanke, an den Flughafen zu fahren, um seine Lieben abzuholen, ist schier unerträglich. Ähnlich sieht es Oliver Reckert. Kaum vorstellbar, wenn man nicht nur so unvorbereitet und plötzlich einen Menschen verliert, sondern dann auch noch so würdelos mit seinem Leichnam umgegangen wird und man das in den Medien zu hören bekommt, ohne etwas dagegen tun zu können. Dwight D. Durwood formuliert als dringendste Forderungen an Putin, alle Hoffnungen der Separatisten auf russische Annexion explizit und öffentlichkeitswirksam zerschlagen, russische Geheimdienstler, Soldaten, Paramilitärs, Banden sofort aus der Ukraine zurückziehen, Lügenpropaganda sofort einstellen, russisches Militärgerät zurückholen und weiteres Einsickern von Gerät und Waffen verhindern. Auf tagesschau.de kommentiert, jetzt rede ich. Ich weiß nicht warum, aber leider muss in der Welt immer ein Unglück passieren, um weiteres Unglück zu vermeiden. Nun wird hoffentlich keine zivile Maschine mehr über der Ukraine fliegen und wenn doch, ist der Pilot ein Selbstmörder. Wer kann denn noch bei klarem Verstand sein und dort herumfliegen, frage ich mich. Also wer jetzt noch abgeschossen wird, den verstehe ich nicht. Wenn ich Pilot wäre, würde ich nicht mein Leben riskieren. Und Willi G. meint, Durch anhaltende Waffenlieferungen an die prorussischen Separatisten, auch nach der Flugzeugkatastrophe, hat der Kreml die Bedingungen für diesen Vorfall geschaffen. Die Aufständischen haben mit Raketen bereits mehr als ein Dutzend Fluggeräte abgeschossen. Dieser Spuk wird bald sein Ende haben.
Was sonst noch wichtig war?
Keinerlei Wirkung zeigen bisher die Vermittlungsversuche im Nahen Osten. US-Außenminister John Kerry ist in Israel. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bemüht sich um eine Feuerpause, genau wie die Arabische Liga. Aber die Kämpfe im Gazastreifen gehen einfach immer weiter. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf mehr als 600 gestiegen. Die allermeisten von ihnen waren Palästinenser. Über 100.000 Palästinenser sind auf der Flucht vor den Kämpfen. UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay geht mit den Konfliktparteien hart ins Gericht. Sie spricht von Kriegsverbrechen in mehreren Fällen, bei denen vor allem Frauen und Kinder starben.
Das sind nur einige Beispiele, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschenrechte verletzt wurden. Und zwar in einem Ausmaß, das sich als Kriegsverbrechen herausstellen könnte. Alle diese Fälle müssen sorgfältig und von unabhängiger Seite untersucht werden.
Auch Israel bekommt die Folgen des Gaza-Krieges zu spüren. Eine Hamas-Rakete ist in der Nähe des Flughafens von Tel Aviv eingeschlagen. Und nun haben die meisten internationalen Fluggesellschaften ihre Verbindungen nach Israel gecancelt.
Man hat versucht, mir einen Flug über Istanbul Tel Aviv, Istanbul, Frankfurt zu geben. Leider wurde er auch gecancelt, wie man hier sieht. Und jetzt versucht meine Reiseagentin, einen Flug zu buchen über Moskwa.
Ich wollte nach San Francisco mit meinem Mann meinen 60. Geburtstag feiern. Wir haben uns so darauf gefreut. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht fliegen. Was soll die ganze Aufregung?
Die Lufthansa und Air Berlin haben schon angekündigt, dass sie auch morgen keine Flugzeuge nach Israel schicken werden. Der Protest gegen die israelische Offensive im Gazastreifen wird immer lauter und dabei mischen sich unter die Wut auf die israelische Regierung und das Mitgefühl für die Palästinenser auch immer wieder antisemitische Parolen. Bei mehreren Demonstrationen in Deutschland haben sich ausgerechnet Neonazis und radikale Islamisten offenbar zusammengeschlossen. Und es wird heftig diskutiert, wo die Grenze verläuft zwischen legitimem Protest und Antisemitismus.
Erstmal muss jeder sozusagen klar machen, dass wir in Deutschland sowas nicht akzeptieren. Das Zweite ist natürlich, muss die Strafverfolgung dort, wo wir das können, auch der ganzen Sache nachgehen. Und wir müssen in unserer Gesellschaft immer wieder erneut klar machen, dass wir Antisemitismus in Deutschland in jedweder Form nicht dulden.
Das sagt Vizekanzler Sigmar Gabriel dazu. Den Gipfel der Geschmacklosigkeit lieferte der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan. Der hat gesagt, dass Israels Vorgehen im Gazastreifen barbarischer sei als alles, was Hitler je getan hat. Sie ist unterwegs, wenn auch sehr, sehr langsam. Am Mittag hat das Unglücksschiff Costa Concordia den Hafen von Giglio verlassen. Da hatte der gesunkene Kreuzfahrer 2,5 Jahre lang gelegen. Am 13. Januar 2012 war die Costa Concordia vor Giglio auf einen Felsen gelaufen und gekentert. 32 Menschen starben. Seitdem waren hunderte Taucher, Techniker, Ingenieure und Arbeiter damit beschäftigt, zuerst die Toten und dann das Wrack zu bergen. Heute konnte die Insel und die Reederei aufatmen, Costa-Sprecher Hans-Jörg Kunze.
Das wird vielleicht 100 Stunden dauern, bei einer Geschwindigkeit von ungefähr 2 Knoten. Das kann man sich vorstellen, wie ein Spaziergänger geht. Aber man muss sich ja vorstellen, unter welchen Umständen wir praktisch diese Geschwindigkeit gewählt haben. Es geht einfach um höchstmögliche Sicherheit. Die Wettervorhersagen bis Genua jetzt am Sonntag sind sehr gut. Wir sind sehr, sehr optimistisch und vertrauen unseren Technikern.
Mehrere Tage lang wird das Schiff jetzt bis nach Genua geschleppt und dort verschrottet.
Was noch wichtig wird.
Joachim Löw bleibt uns auch nach dem WM-Sieg als Bundestrainer erhalten, zumindest bis 2016. Löw hat in einem Interview auf der DFB-Internetseite gesagt, er werde seinen Vertrag erfüllen. Und er verpflichtet den 64-Jährigen als Topcoach für die DFB-Auswahl bis mindestens nach der Euro 2016 in Frankreich.
Und sonst in der Welt?
Seit Jahren haben Menschen in der venezolanischen Hauptstadt Caracas einen Wolkenkratzer besetzt. Er wurde auch das höchste Slum der Welt genannt. Jetzt hat die Regierung mit der Umsiedlung der Menschen begonnen. Nach Angaben des Fernsehsenders BBC verlief die erste Aktion weitgehend friedlich. Den Bewohnern des Torre del David, wie das Hochhaus auch genannt wird, werde ein neues Zuhause südlich von Caracas angeboten. Der Wolkenkratzer wurde in den 90er Jahren nicht fertig gebaut, weil dem Projekt in der Bankenkrise das Geld ausging. 12 Jahre stand der Rohbau leer, bis er 2007 von tausenden Menschen in Wohnungsnot in Beschlag genommen wurde. Das wurde von der damaligen Regierung unter Präsident Hugo Chavez geduldet. Bekannt geworden ist der Wolkenkratzer durch die US-Serie Homeland. In China wollen die Zensurbehörden das Internet von Gerüchten und Pornografie befreien. So lautet zumindest das offizielle Ziel einer Kampagne mit dem Namen Sauberes Internet 2014. Kritiker vermuten, dass die Anti-Porno-Maßnahmen nur ein Ablenkungsmanöver sind, um kritische Stimmen im Netz zu verhindern. Die staatliche Nachrichtenagentur kündigte zeitgleich an, dass die Strafen für die Verbreitung von sogenannten Gerüchten weiter verschärft werden. Eigentlich gemeint sind mit Gerüchten wohl Informationen, die der Regierung schaden. Schon heute können Blogger mit bis zu 3 Jahren Haft für Posts im Netz bestraft werden. Mit einem Floß aus 5000 leeren Plastikflaschen wollen 5 Naturschützer aus Tschechien auf der Elbe bis nach Hamburg fahren. Jetzt hat sie die deutsche Bürokratie gestoppt, noch bevor sie Tschechien verlassen haben. Am Grenzhafen wollten die deutschen Behörden einen Bootsführerschein sehen, den konnte aber keiner der 5 Naturschützer vorweisen. Die Aktivisten suchen deshalb jetzt über Facebook einen Kapitän, der mit ihnen auf der PET-Burg fährt. Ihr Floß ist nach den PET-Flaschen benannt. Mit der Aktion wollen die 5 auf die Umweltprobleme aufmerksam machen, die durch Plastikmüll entstehen.
Wissensnachrichten.
In der Schule haben wir es im Sexualkundeunterricht noch so gelernt. Bevor die weibliche Eizelle befruchtet wird, liefern sich die Spermien ein gnadenloses Wettrennen. Jeder kämpft für sich allein, bis am Ende der Schnellste ans Ziel kommt und die Eizelle erreicht. Das stimmt so gar nicht unbedingt, hat sich inzwischen gezeigt. Spermien können auch zusammenarbeiten. Dazu gibt es eine neue Studie. Mein Kollege Michael Bödecker aus der Wissensredaktion hat sie sich angeschaut. Michael, wie soll denn das gehen? Wie helfen die sich gegenseitig?
Ja, sie schließen sich in kleinen Gruppen zusammen und schwimmen dann gemeinsam vorwärts. Also so ein einzelnes Spermium, das hat ja vorne den Kopf und dann hinten dran dann so einen langen Schwanz, den nennt man auch Geißel. Damit schlägt es dann hin und her, so ähnlich wie eine Kaulquappe, und so bewegt sich das Spermium auch vorwärts. Nur leider kann es eben nicht so gut geradeaus schwimmen. Das heißt, es schwimmt sehr viel im Zickzack hin und her. Das kommt dann auch irgendwann ans Ziel, aber eben nicht so effizient. Und wenn sich jetzt mehrere Spermien zusammentun und gemeinsam schwimmen, dann können sie besser die Richtung halten. Und am besten klappt das offenbar, wenn sich 6 oder 7 Spermien zusammentun.
Kann man sich das so vorstellen wie bei einer Rudermannschaft, die dann schneller ist als ein einzelner Ruderer?
Überraschenderweise nicht. Also sie werden tatsächlich sogar immer langsamer, je größer die Gruppe ist. Aber dafür gibt es eben diesen einen großen Vorteil, wenn sie zusammenarbeiten. Nämlich, dass sie nicht so wild im Zickzack umherschwimmen, sondern eher in eine Richtung schwimmen. Und das liegt eben daran, dass sich die einzelnen Zufallsschwankungen der Spermien gegenseitig aufheben. Also sie sind langsamer, aber sie kommen trotzdem besser ans Ziel. Und das ist zumindest bei 2 Arten von Weißfußmäusen der Fall, die hier in dieser neuen Studie untersucht wurden.
Von den Mäusen zu den Fledermäusen. Bisher dachte man immer, dass die sich vor allem über Ultraschall orientieren und gar nicht besonders gut sehen können. Dabei können sie sogar etwas wahrnehmen, von dem man gar nicht wusste, dass Säugetiere das können, nämlich die Polarisationsrichtung des Lichts. Michael, was ist denn polarisiertes Licht?
Also Licht kann man sich als Welle vorstellen und so eine Welle schwingt hin und her, also mal in die eine Richtung, mal in die andere. Sie kann zum Beispiel nach oben und unten schwingen oder von links nach rechts. Und wenn Licht polarisiert ist, dann schwingt es eben in eine bestimmte Richtung.
Und was nützt das polarisierte Licht der Fledermaus?
Sie kann sich darüber orientieren. Also sie erkennt dadurch zum Beispiel die Himmelsrichtung und sie eicht auch ihren inneren Kompass anhand dieses polarisierten Sonnenlichts. Dazu muss man wissen, natürliches Sonnenlicht hat auch ein bestimmtes Polarisationsmuster. Und das ist am stärksten ausgeprägt, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht. Also wenn das Licht besonders stark von der Atmosphäre gestreut wird. Und dieses Muster bleibt praktischerweise sogar bestehen, wenn gerade Wolken vor der Sonne sind. Und viele Tiere können dann trotz der Wolken dieses Polarisationsmuster wahrnehmen und sich daran orientieren. Also zum Beispiel Vögel, Fische, Reptilien und auch viele Insekten, zum Beispiel Honigbienen. Und offenbar eben auch die Fledermaus, wie jetzt eben ein internationales Forscherteam rausgefunden hat. Das kannte man so von Säugetieren bisher noch nicht. Und die Ergebnisse sind gerade erschienen im Fachblatt Nature Communications.
Aber in den Wissensnachrichten ging es heute nicht nur um Tiere.
Nee, es ging auch noch um Moos, also um eine Pflanze. Heute Abend soll an Bord einer Soyuz-Rakete Kissen und Brunnenlebermoos ins All geschickt werden, zur internationalen Raumstation ISS. Da soll es dann Bedingungen wie auf dem Mars ausgesetzt werden. Außerdem mit an Bord sind noch Bakterien, Algen und Pilze und Flechten. Und bei Moos ist es ja so, dass das hier auf der Erde sehr viel aushalten kann, also zum Beispiel auf nackten Felsen wachsen. Und jetzt soll eben untersucht werden, was Moose so alles überstehen können.
Spannendes aus der Welt der Wissensnachrichten. Vielen Dank dafür an Michael Bödecker.
Wetter.
Das Sommerwetter verwandelt sich vor allem in der Mitte und im Süden heute Abend zeitweise in Gewitter und Regen. An der Nord- und Ostsee dagegen weiter Badewetter bei bis zu 32 Grad. Morgen wieder viel Sonnenschein, nur im Osten startet der Tag bedeckt und die Wolken werden im Laufe des Tages dichter und ziehen gen Westen. Dann sind auch wieder Regen und Gewitter drin. Die Temperaturen dabei bleiben ähnlich wie heute. Und das war das Update. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Nicola Reik.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.